Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Episode. In der letzten Woche wollte ich eigentlich diese Folge schon veröffentlicht haben, aber leider lag es an mir terminlich, dass wir nicht gemeinsam aufnehmen konnten, und zwar mit einem unserer Science-Coaches, dem Finn, denn der hat etwas ganz Spannendes und Besonderes gebaut. Wir haben eine neue Art der Diagnostik auf den Markt gebracht. Falls der ein oder andere hier Zuhörer unter euch oder Zuhörerin schon das YouTube-Video gesehen hat, hat der Finn schon mal kennengelernt, schon mal gesehen, wie ich auf der Rolle hart am Suffern war und meine Daten so ein bisschen schon mal gelesen. Und derjenige, der es noch nicht gesehen hat, dem holen wir heute noch mal ein bisschen ab und sprechen über diese Diagnostik. Aber bevor wir jetzt rein ins Thema schlittern, erstmal Finn, schön, dass du da bist.
Danke Lukas, freut mich, dass ich nach dem YouTube-Auftritt jetzt auch hier sein kann, nochmal ein bisschen erzählen kann, was wir da gemacht haben, was in den letzten Monaten so passiert ist und was da jetzt am Ende bei rumgekommen ist.
Voll. Also ist ja, genau, wie du schon sagtest, letzten Monate schon einiges an Zeit reingelaufen in dieses Projekt. Du hast da sich richtig viel mit beschäftigt. Ich bin gleich sehr gespannt, nochmal von dir zu hören, wie du das aufgebaut hast, die Argumentation dieser Diagnostik. Also finde ich super, super interessant. Du bist nicht ganz unbekannt für Science-Fans. Wir hatten mal zusammen einmal, was haben wir schon alles gemacht? Wir haben das Bicarbonat-Video gemacht. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich glaube, das war der erste Auftritt. Also seitdem sind ja ein, zwei Sachen passiert, aber der erste Auftritt war, glaube ich, mit Basti zusammen, das Bicarb-Video.
Ja. Mal kurz sich komplett auf links gestülpt.
Ich wollte gerade sagen, das war dann eher die praktische Seite, sich einmal selber weh zu tun, das Ganze zu verfilmen. Und danach war wahrscheinlich das nächste der Ötztaler, oder?
Nee, ich würde sagen, das ist noch ein Science Camp zwischen gewesen.
Das Trainingslager, stimmt.
Das Trainingslager, genau. Ja. Und dann beim Ötztaler nochmal unsere Athleten mit Flaschen beworfen und literweise Fast Cup zusammengemixt. Und jetzt hast du die letzten Monate mit der Remote-Diagnostik bei uns beschäftigt. Nee, nochmal weg, sorry, ich grätsch nochmal ab. Ich habe gehört, du machst gerade im Training Heat Training, richtig?
Ist richtig, ist Woche 1, also 3 Einheiten sind jetzt ins Land gegangen. Ich würde sagen, ist eine Erfahrung, so kann man es vielleicht sagen.
Ja. Nehmen uns mit, was heißt das? Ich meine, ich habe es ja schon mal auch mal gemacht, ich bin ja komplett eingegangen, werde ich wie letzte Rosine. Wo stehst du gerade, wie viel Einheit hast du, was versuchst du zu erreichen mit Körperkerntemperatur, was sind so da die Main Goals?
Ja, muss man sagen, habe ich ja auch schon mal gemacht. Ist nicht das erste Mal, sondern ich habe das Ganze vor, ich vermute, einem Dreivierteljahr schon mal getestet. Ja. Aber nicht ganz so systematisch und in so großem Stil wie jetzt. Damals auch 2-3 Einheiten gemacht. Auch wirklich krass eingegangen und jedes Mal danach 20-30 Minuten an der frischen Luft auf dem Balkon vor sich hin vegetiert.
Ich denke mal so, was mache ich hier?
Genau. Und inzwischen muss ich sagen, geht es. Also ich bin jetzt auch bei Einheit Nummer 3, bin noch am herausfinden, welche Intensität und welche Schichtanzahl, die ich da im Zwiebellook draufpacke, ist jetzt richtig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es funktioniert soweit ganz gut.
Ja, du machst ein kleines Ramp-Up immer, sehe ich. Also du fährst quasi mit locker Lit los, machst ein kleines Ramp-Up, dann tendenziell Lit-Intensität, kurzen Antritt, kurzen Sprint.
Genau. Also grundsätzlich habe ich mich schon in der Planung oder haben wir uns in der Planung schon ein bisschen an den Studien, die da ja auch von Ben Rönnestad und Co. schon publiziert wurden, orientiert und versuchen das dementsprechend auch ein bisschen zu kopieren und dementsprechend auch die nächsten 5 Einheiten die Woche da durchzuziehen.
Ich wollte es gleich droppen, aber das ist halt komplett krass, ne?
Tut weh, ja, genau. Aber dann jede Einheit relativ entspannt, weil die Intensität nicht hoch sein muss. Ja. Die Körperkerntemperatur, die geht eigentlich von alleine hoch, so zumindest die Idee. Und mit dem Ramp-Up am Anfang da so ein bisschen kurze Intensität reinzubringen, ist einfach die Idee, schon mal am Anfang so einen Primer zu setzen und direkt einen kleinen Boost zu geben.
Voll. Und dann hast du schön Cardiac Drift, sehe ich auch hier, von 8-9% mal schnell da. Körperkerntemperatur, wo steigt die hin bei dir?
Wir sind im Optimalfall bei 38,5. Ja. Also der Core-Sensor hat da zumindest gesagt, wir sind bei 38,5. Ja. Ich bin ja dabei, das mit einem Thermometer auch zu validieren. Das heißt, wir schauen am Ende mal, das ist dann schon die Idee, das irgendwie auch zu nutzen und so ein bisschen zu vergleichen, was da am Ende wirklich bei rumkommt.
Super spannend. Diesmal mit dem Ziel ja nicht Hitzeakklimatisierung, einfach auf warme Wettkämpfe, das wäre ein bisschen früh, würde ich sagen, sondern wirklich als Heat Training, also das definieren wir ja nochmal so ein bisschen mit der Intention, durch Hitzetraining Adaptationen zu erfahren auf mutmaßlich hämatologischer Ebene, also auch Hämoglobinmassenerhöhung, Blutvolumenerhöhung etc., nicht nur an Hitze belastend zu akklimatisieren. Hast du also hast du hast jetzt gesagt, 5 Wochen, du bist bei Einheit 3, also 5 Wochen mit jeweils 5 Sessions. Wie willst du nachher messen? Hast du eine Diagnostik, die du machen möchtest? Oder wie willst du Performance, oder willst du nachher ein Outcome dir nochmal anschauen?
Ja, das Praktische ist ja, dass ich im Studium auch das ein oder andere Praktische zu tun habe. Mhm. Das heißt, wir hatten vorher in einem Laborsetting einen Rampentest, wodurch ich die maximale Sauerstoffaufnahme in den letzten Wochen eh bestimmt habe. Ja. Und die Idee ist, das dann einfach nochmal wieder zu wiederholen.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie du das damals gemacht hast, weil es natürlich auch relativ schwer ist zu sagen, okay, wie äußert sich jetzt Performance? Wollen wir jetzt vorher einen Time Trial fahren, ein Radrennen fahren, danach fahren wir das gleiche Radrennen nochmal? Das ist in der Praxis ja eher selten der Fall. Deswegen haben wir
und
gesagt,
jetzt gut. Jetzt nochmal ein Ötztaler.
Genau, deswegen haben wir so überlegt, was kann man machen? Und das ist der relativ leichte Weg, relativ zeiteffiziente Weg.
Ja,
und
schon.
Im Optimalfall sieht man es dann auch in Trainingsdaten, denke ich.
Du siehst allein schon auch, wenn du Submax-Werte fährst, aufgrund vielleicht von kardiovaskulärer Anpassung, Herzfrequenz wieder ein bisschen nur niedriger und so, da ist schon an Hitzebelastung gewöhnt. So klar, die VO2max wäre das Wünschenswerteste, dass eine Anpassung ist. Gibt ja die eine Studie von Ronestadt, wo sie auch gesehen haben, okay, Hämoglobinmasse hat sich erhöht, wir müssten eine Erhöhung der VO2max feststellen, sehen wir aber nicht. Dann wiederum sagen andere, die auch sehr Verfechter des Heat-Trainings sind, das ist schon ein deutlicher Performance-Gewinn, den du damit erzeugen kannst. Ich bin gespannt, wo hast du die VO2max hast du schon gemessen, ne? Wo stehst du gerade?
Wir sind grob bei 64 Milliliter.
64, also.
Ist okay, oder?
Ist okay, ja. Ich glaube, ich kann mich nicht weit aus dem Fenster legen hier heute.
Hast du damals Tests gemacht oder hast du es einfach mal getestet?
Ich habe nur getestet. Ich habe nicht konsequent genug, bin ich ehrlich, Möglichkeiten gehabt oder irgendwie auch den Willen zu dem Zeitpunkt, Heat Training konsistent durchzuziehen. Ich habe gedacht, bei mir scheitert es an anderen Baustellen gerade, deswegen habe ich es mal ein paar Mal ausprobiert, ein paar Sessions. Weiß aber, dass ich, also ich bin halt Fan von Hitzeakklimatisierung. Heat Training ist halt ein großes Invest. So, man muss sich überlegen, ob man es halt machen möchte. Ich bin Fan von Hitzeakklimatisierung vor warmen Rennen und hatte ein gutes Beispiel mit Anbauen zum Beispiel dieses Jahr. Ich bin letzten 2 schon komplett eingegangen, wirklich komplett in der Hitze gestorben und 2 Athleten von mir, die vorher Hitzeakklimatisierung gemacht haben, hatten gar kein Problem damit. Und andere Athleten hatten auch wiederum Probleme. Es war so der erste wirklich warme Tag, zum ersten Mal so 27, 28 Grad, was gar nicht immens viel Hitze ist, wenn man es so mit Sommer vergleicht, aber für den Zeitpunkt, für Ende Mai und davor halt keine warmen Tage gehabt, fand ich schon extrem belastend und habe mir dann gedacht, so, es wäre schon cool gewesen, hätte ich vorher ein bisschen was gemacht. Definitiv, da sehe ich bei mir selber vielleicht mich eher, so ein paar einzelne Sessions das zu machen, statt konsistent das durchzuziehen, aber ich finde es geil, dass du es machst, bin ich ehrlich.
Ich meine, gerade wenn man jetzt eine Zeit im Winter mit viel Ventilator hinter sich hat und dann die ersten Einheiten draußen direkt auch wieder schön und kurz übermotiviert startet, dann ist so ein Rennen aus dem Nichts mit hohen Temperaturen natürlich auch ein Schlag ins Gesicht. Und diese 1-2 Einheiten können da mit Sicherheit schon viel bewirken, allein was dieses subjektive Belastungsempfinden angeht.
Absolut, absolut. Also das du kannst viel besser damit handeln. Und ich fand auch allein die Anbauenphase, nach die Woche war ich ja Tulsa, da war Tulsa auf einmal 36 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Aber ich fand, da schon war es schon angenehmer, weil die ganze Woche waren es irgendwie so Anfang, Mitte 30. Und fand das schon angenehmer als Anbauen selber, wo nämlich auch bis 2 Tage vor Rennbeginn noch so mit 20 Grad und leicht Nieselregen war und dann auf einmal knallbumm 28 Grad Sonne und danach die Woche, wie gesagt, 34 Grad und tropische Luftfeuchtigkeit, das war komplett wild, aber da hatte ich schon weniger Probleme als dann beim Unbound-Race.
Ich würde sagen, wer weiß, was passiert wäre, wenn die paar Einheiten Hitzetraining nicht da gewesen wären.
Dann wäre ich bei Tulsa noch mehr eingegangen, als ohnehin schon. Okay, wir wollen aber gar nicht zu viel über Heat Training sprechen, denn Leute, für alle Fans dieses Podcasts, kleiner Hint schon mal für die nächste Woche, denn da habe ich die Aline zu Gast von Core und sie ist zuständig für die Teams, die Profiteams und die einzelnen Athleten mit der Marke Core, also mit die sich quasi mit Heat Training und Hitzeakklimatisierung beschäftigen. Falls ihr Bock habt, Interesse habt, nächste Woche auf diese Thematik, dann schaltet wieder ein und schreibt mir gerne auch mal, wenn ihr möchtet, unter diese Folge ein paar Fragen in die Kommentare. Dann kann ich gerne ein paar Sachen rausrufen, was ihr gerne wissen möchtet, was vielleicht Aline von Core uns da erklären kann. Die hat einige Einblicke mitgebracht von Lidl Track, von EF und sonst was. Also die hat ein bisschen schon mal was gesammelt, wie die einzelnen Teams das anwenden und was so deren Use Cases sind. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Aber wir sprechen heute über Performance-Analyse, Performance-Diagnostik. Wo wollen wir anfangen? Wir haben ja gemeinsam vor jetzt 3 Wochen schon? 3 Wochen, 2 Wochen?
Ja.
Ja, war irgendwann meine Testreihe und Leute, für die, die es nicht gesehen haben, auf YouTube könnt ihr es euch mal gerne anschauen. Das ist quasi mein Start zu dem, meinem persönlichen Weg zum Ötztaler. Und wir haben dort eine Remote-Diagnostik durchgeführt. Remote-Diagnostik bedeutet in dem Fall, ihr müsst das nicht in irgendeinem Labor machen, ihr müsst nicht irgendwo hinfahren, ihr könnt es remote von zu Hause aus durchführen und einer unserer Coaches wertet das für euch aus und verarbeitet die Daten. Was würdest du denn sagen, Finn, was sind die Vorteile einer Remote-Diagnostik? Also warum ist das ein cooles Tool?
Ja, letzten Endes sind die Vorteile schon klar ersichtlich, hat man auch in deinem Video gesehen. Klar, zu Hause war es jetzt nicht, muss man ja fairerweise zugeben.
Ja, aber Videostudio hier.
Genau, am Ende des Tages ist es eine Remote-Diagnostik, die von überall gemacht werden kann, durchgeführt werden kann. Das heißt, du musst nicht zu uns nach Köln kommen, sondern du kannst auch in Österreich, Schweiz, Ost, Nord, Süddeutschland von rund um den Planeten das Ding machen und am Ende des Tages ist natürlich trotzdem dann die Idee, irgendwo Daten zu bekommen, die uns helfen, um unsere Leistungsfähigkeit einzuschätzen, um unser Training zu analysieren, auszuwerten, aber auch zu planen, was wir die nächsten Wochen machen wollen. Das heißt, viele Punkte, die wir in der Leistungsdiagnostik suchen, finden wir auch in der Remote-Diagnostik, haben aber eben den Vorteil, dass wir nicht ortsgebunden sind, sondern das relativ frei gestalten können.
Voll. Und ich habe es ja bei meinem Time Trial auch gemerkt, ich habe es ein bisschen entzerrt aus persönlichen Gründen, einerseits terminlich und zweierseits habe ich so schlechte Erholungsfähigkeit meiner Fast-Twitch-Phase, da musste ich einen Tag sogar wirklich dazwischen aufnehmen, zwischen zwei Testtagen und habe gemerkt, es hilft mir, wenn ich meine Testreihen, die wir auch auf zwei Tage aufgeteilt haben, die Time Trials, das erklären wir gleich, was wir alles da aufnehmen, wenn ich jetzt nicht alles an einem Tag machen muss und oder auch teilweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen direkt, sondern hatte einen Tag kurz Luft und konnte dann halt nochmal einen Test fahren und wusste, da kann ich halt besser funktionieren und besser meine Leistungsfähigkeit abarbeiten, als wenn ich jetzt an einem Testtag das alles reinquetsche. Und wir haben auch zahlreich die Erfahrung gemacht, Finn, so wie ich, wir haben beide sehr viel schon an der Spiro gestanden und Athleten getestet, dass es schon, ich sag mal, auch negative Einflüsse geben kann, wenn Athleten von weiter her anreisen. Wir hatten Athleten auch, wie schon gesagt, aus Nord-, Süd-Ostdeutschland, aus Österreich, der Schweiz. Wir haben teilweise Athleten gehabt, die sind morgens 5 Stunden mit dem Auto rübergefahren, standen noch im Stau, waren vielleicht leicht frustriert, kommen da an und das Erste, was sie machen, ist, sich aufs Rad setzen, einen Rampentest fahren oder erst einen Stufentest, dann einen Rampentest. Und dann auch nicht immer das Gefühl hatten, dass sie jetzt ideal, ich sag mal, performen konnten während der Testung. Und das ist zwar bei einer physiologisch oder bei einer Labordiagnostik, wo du Messwerte detektierst mit sowas wie einer Spiro oder Laktatwerte, ich sag mal, weniger subjektiv als vielmehr objektiv, aber auch da kann manchmal auch schon ein gestresstes System, eine gehemmte Rekrutierung der Muskelfasern auch die Performance oder die Ergebnisse verfälschen. Und ich finde halt einfach eine Tatsache in einer Remote-Diagnostik, dass du anfangen kannst, die Time-Trials auch an verschiedenen Tagen noch zu fahren, dass man es schon ein bisschen standardisiert oder ein bisschen, sagen wir, mehr kontrollieren kann, auch wirklich das Beste aus, sagen wir mal, der Woche rauszuholen, was man gerade imstande ist abzuliefern.
Ja, voll und ganz. Ich kenne es auch von mir selber oder auch von den Leuten, mit denen ich Diagnostiken durchgeführt habe, dass wenn ich dann da selber auf dem Rad sitze und gleich die Diagnostik kommt, die entscheidet, so nimmt man zumindest wahr, dass sie entscheidet, ob man jetzt das letzte halbe Jahr effizient trainiert hat oder nicht. Ja. Dann guckst du auf deinen Tacho und siehst deinen Ruhepuls von 130.
Und, cool.
Denkst du ja, in der Praxis sieht das eigentlich nicht so aus. Und das ist dann natürlich einfach irgendwie eine selbstgemachte Drucksituation, weil man irgendwie performen möchte.
Ja.
Und wenn man das dann zu Hause macht, sich selber auch gut kennt und weiß, okay, ich brauche vielleicht einen Tag mehr, deswegen ziehe ich das. Ich kenne meinen Körper, ich weiß, heute fühle ich mich nicht gut und heute ist es nicht richtig. Dann hat man auch die gewisse Flexibilität zu sagen, okay, ich fahre doch lieber in 3 Stunden, weil ich bin doch jetzt gerade sehr viel müder, als ich gedacht hätte. Oder ich schiebe es im Notfall auf morgen, dann habe ich auf jeden Fall bessere Testergebnisse.
Ja, man merkt es schon eigentlich ganz gut beim Einfahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Dr. Sebastian Gehlert war es damals in meinem Bachelorstudium. Ich glaub, er hat es damals mal gesagt, dass ich glaube, in deren Untersuchung, das ging um die Reliabilität der VO2 Max und dass sie allein auch innerhalb einer Woche auch mal Schwankungen von bis zu 6 Milliliter an der VO2 Max feststellen konnten und das ist nicht einfach messbedingt, sondern auch teilweise physiologisch und das bedeutet nicht, dass sie nicht da ist oder dass sie weg ist und dass du nicht jeden Tag nicht deine maximale Sauerstoffnahme hast und dass sie auf einmal von einem auf den anderen Tag die antrainierte VO2 Max weg ist, aber dass du sie teilweise nicht abrufen kannst. Und das wird jeder von euch vielleicht auch kennen, der mal Intervalle gefahren ist, ein schönes 40-20er, wenn du, kennst du das, wenn du im ersten Intervall loslegst und merkst so, jo Körper, wie wär's mal mit oxidativer Energiebereitstellung, wie wär's mal mit Atmung irgendwie, also wenn du so losfährst und merkst, da kommt, fährt gar nichts hoch, kennst du das Gefühl?
Ich kenne vor allem das Gefühl, dass ich nach 30 Sekunden denke, verdammt, ich merke noch gar nichts,
genau.
Das ist ein großes Problem.
Das ist ein wirklich großes Problem.
In zwei Wiederholungen kracht es.
Genau das. Wenn du, so, du fährst so die ersten zwei, drei, 40, 20er und du merkst einfach, da passiert, die Atmung passiert auch, da kommt nichts. So, so gefühlte Nasenatmung. Du weißt so genau, lokal geht gleich komplett alles in die Binsen. Schönste Beispiel habe ich immer gehabt nach so länger Off-Zeiten, also so nach so einer Off-Season-Pause oder so. Dann erste, dann ist alles erholt. Fast-Switch ist erholt, da ist alles komplett resettet. Du hast auch gefühlt keine muskulären Schmerzen, weil einfach seit zwei Wochen nichts passiert ist. Wenn ich dann richtig drauf trete, ich kann gefühlt so die erste Minute mit 500, 600 Watt Nasenatmung fahren und denke die ganze Zeit so, gleich knallt, gleich knallt.
Ja, voll, voll. Ich meine, wenn man das jetzt wieder auf die Diagnostik überträgt, ist genau das halt der Grund, dass man es ein bisschen, ja, eigenständig abschätzen kann und man, ja, irgendwo spontan entscheiden kann. Natürlich soll man das Ding auch nicht dann drei Wochen hinauszögern, bis man den perfekten Tag findet, weil darum geht es auch nicht.
Seit drei Wochen macht nichts anderes außer Testungen fahren. Ah, passt schon wieder nicht.
Genau, aber zumindest kannst du halt sagen, okay, jetzt fühle ich mich heute wirklich beschissen, dann lasse ich es lieber oder gut, ich ziehe es jetzt durch und mach's so wie geplant. Da die Flexibilität zu haben, ist ein dicker Vorteil, würde ich sagen.
Voll. Okay, jetzt haben wir schon viel über Performance gesprochen und wie sie die Testreihe, ich sag mal, so managen, dass es bestmöglich funktioniert. Jetzt vielleicht direkt die Frage, oder erklär du nochmal, was brauchen wir denn eigentlich alles für die Remote-Auswertung unserer Diagnostik? Also welche Time-Trials, was sind da wichtige Kennzahlen, die wir benötigen?
Du hast es ja eigentlich eben schon gesagt, dass wir das Ganze auf zwei Tage aufteilen. Also wir haben grundsätzlich klar irgendwie einen Vortag, wo wir uns ein bisschen vorbereiten, dass die beiden Testtage dann ganz gut verlaufen sollen. Das heißt, eine Aktivierung fahren, das System ein bisschen schon mal antriggern, dass es am nächsten Tag rund gehen soll. Mhm. Und dann teilen wir das Ganze auf und haben letzten Endes vier determinierende Time Trials. Einen ganz kurzen. Also ein Sprint,
ganz,
alles,
ganz
was geht. Hat man im Video gesehen, was ganz kurz bedeutet. Da reicht es die Straße runter.
Ja.
Und dann nehmen wir drei Time Trials. Einmal an einem Tag zwei, an dem zweiten Tag ein Time Trial. Das heißt, letzten Endes wollen wir drei Zeiträume, in denen du dich maximal belastest.
Genau. Jetzt in dem Fall war meine Ziel, ich würde sagen mal Ziel-Time Trials, ich erkläre gleich, warum ich Ziel sage, waren 2 Minuten, 5 Minuten und 12 Minuten. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, jetzt müssen wir so ein bisschen mal in die Kreativität reingehen, die gedankliche. Plottet oder malt euch diese drei Time Trials inklusive des einen Sprint-Tests mal auf eine Grafik, eine Power Duration Curve nennt man das, wo du auf der X-Achse jetzt die Zeit stehen hast, also Minuten, da haben wir jetzt auf der X-Achse vielleicht jetzt den Y-Achsenabschnitt mit 0 Minuten, dann 2 Minuten, 4 Minuten, 6 Minuten und so weiter, also nach rechts hinweg auf der X-Achse wird die Zeit länger und auf der Y-Achse haben wir die absolute Wattzahl jetzt in Watt und dann plottest du diese drei Time-Trials und den einen Sprint, also diese vier Punkte auf die Kurve und wirst feststellen, mit Zunahme der Zeit, oh überraschend, kann ich jetzt nicht so viel Watt treten, wie wenn es kürzer ist. Also von 2 Minuten auf 5 Minuten verliere ich ein bisschen Watt, von 5 Minuten auf 12 Minuten verliere ich ein bisschen Watt. Und das Entscheidende ist jetzt vor allem zu sehen, ich sag mal, wie viel Watt kannst du auf einzelne Time Trials treten? Und wenn wir uns das runter anschauen, auch vor allem das Verhalten zueinander. Also wie ist ein kurzes Time Trial, wie ist ein 2-Minuten-Wert zu einem 5-Minuten-Wert oder ein Sprint zu einem 5-Minuten-Wert oder auch ein 2-Minuten- zu einem 12-Minuten-Wert. Also wie schnell verlierst du mit Zunahme der Dauer an Intensität? Und somit kriegen wir eine Fläche unterhalb dieser Kurve, mit dem wir echt viel berechnen können.
Genau, ich meine, grundsätzlich vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass das ja jetzt kein Zeitverlauf ist, ne? Also es geht nicht darum, dass du nach Minute 3 dann so viel Leistung fahren kannst, sondern dass jeder Punkt auf dieser Kurve eine Maximalleistung ist über diesen Zeitraum. Also wenn ich auf dieser Kurve dann Minute 4 angucke, dann heißt das, ich kann über 4 Minuten diese Leistung treten.
Ja.
Und diesen Zusammenhang, den hat man schon super früh gesehen. Okay, das ist irgendwie eine Kurve, keine Gerade, die so nach und nach abfällt, aber auch immer flacher wird, also immer weniger stark abfällt, trotzdem aber immer ein bisschen abfällt. Und das erste Schöne, was man da sehen kann, ist, okay, der Abfall wird immer niedriger. Das heißt, irgendwann, wenn man das jetzt mathematisch nimmt, dann haben wir theoretisch keinen Abfall mehr. In der Praxis ist das leider nicht der Fall.
Ja, schön wäre es. Eine Asymptote, die sich nie ganz der Schwelle annähert.
Genau.
Man kann sie unendlich aufrechthalten.
Wäre schön, wenn man dann anbauend auf einmal bei einer Dauerleistung wirklich dauerhaft fahren kann.
Nicht dauerhaft, gar kein Problem.
Genau, in der Realität ist das natürlich nicht so. Aber dieses mathematische Modell, das können wir uns zunutze machen, weil wir dann doch sehen können, okay, das funktioniert, das Modell anzuwenden und irgendwo auf eine Physiologie zu übertragen und dementsprechend zu sagen, okay, wenn wir diese Asymptote haben, also diesen Punkt auf der Y-Achse, den wir nicht unterschreiten, weil wir uns dem immer nur weiter annähern, der entspricht schon relativ gut einer Schwellenleistung.
Ja, genau. Und das ganze Konzept beruht auf dem Critical Power Modell. Also wir ermitteln dadurch quasi bei dieser geplotteten Punkte erstmal eine, wie Finn sagte, Leistung, die nie so ganz theoretisch die Schwelle erreichen wird. Und dadurch haben wir erstmal ein Gleichgewicht an der Stelle, wo wir sagen, okay, dann ist theoretisch, wenn wir jetzt mal muskuläre Fatigue rausnehmen, Kohlenhydratversorgung rausnehmen und so weiter, aber theoretisch bei einem Gleichgewicht ist es etwas, was jetzt in der Theorie unendlich aufrechtzuerhalten ist. Wenn wir jetzt die Intensität, sagen wir mal jetzt beispielsweise 300 Watt. So, wenn wir jetzt 330 Watt fahren, dann haben wir 30 Watt jetzt on top auf diese 300 Watt theoretische unendliche Energie quasi draufgesetzt. Jetzt merken wir, kommen wir in ein Ungleichgewicht. Ihr habt quasi auf der Waage auf einer Seite ein bisschen zu viel drauf. Und mit der Zeit hinweg, wenn du das länger fährst, wird irgendwann der Power-Output an der Stelle endlich, weil du irgendwann halt du bist in einem Non-Steady-State unterwegs, also nicht Gleichgewicht der Systeme, und es wird dann nicht unendlich aufrechtzuerhalten sein. Und jetzt kommen wir zum zweiten Parameter, und das ist so ein bisschen diese, energetische Fläche, die wir haben zwischen diesen Time-Trials, die du fährst, und dieser unendlichen Leistung, Critical Power. Also fährst du beispielsweise auf 10 Minuten 350 Watt, haben wir dann 50 Watt on top gesetzt, fährst du dann auf 5 Minuten 400 Watt, hast du 100 Watt on top gesetzt. Und das beschreibt quasi auch eine physiologische Leistungsfähigkeit, in dem Fall jetzt W Prime, kommen wir gleich nochmal zu. Und dann können wir auch super viel von deiner Physiologie schon an der Stelle ableiten.
Genau, das ist ein super interessanter Parameter, weil die Annahme ist, dass egal über welchen Zeitraum ich fahre, zumindest wenn es eine Intensität ist, die überhalb dieses Steady States ist, dass die Energie, die ich da umsetze, also das, was ich quasi an Sprit aus dem Tank raushole, immer gleich ist. Ja. Der Tank, der ist halt begrenzt groß und dementsprechend kann ich den leer machen, aber wenn er leer ist, bin ich ausbelastet. Also kann man schon eigentlich gut mit dem Auto vergleichen und dementsprechend sagen, okay, diesen Tank, der irgendwo bestimmt, was ich überhalb der Schwelle machen kann, den wollen wir bestimmen. Und je nachdem, was ich für ein Rennen fahren möchte, ist dann der Tank, wenn er größer ist, gut oder eben eigentlich ziemlich irrelevant, weil ich will gar nicht unbedingt einen großen Tank haben, den ich verpulvern kann.
Ja, vielleicht so ein bisschen wie so eine Art Hybridmotor mit so einem extra Turbo. Und dieser Turbo hat aber nur so eine begrenzte, wie früher Need for Speed, wenn du so ein Nitro hast. So, manchmal hast du das aufgefüllt bekommen, und dann ist das komplett fresh und dann drückst du halt voll drauf. Und dann ist nur die Frage, wenn du natürlich mehr Nitro oder mehr für den Turbo nutzt, dann ist er natürlich schneller aufgebraucht. Also sprich, du fährst halt 200 Watt mehr als deine Critical Power, dann kannst du vielleicht nur eine Minute oder zwei Minuten halten. Wenn du dosiert damit umgehst, kannst du ein bisschen länger halten. Aber die Menge dieses Turbos, das beschreibt schon sehr viel von deiner Physiologie.
Ganz genau, damit können wir an sich einerseits auch natürlich Training planen beziehungsweise in die Trainingssteuerung eingreifen und sagen, okay, wenn wir jetzt wissen, Lukas, dein Turbo ist riesig, dann können wir uns das in Intervallform natürlich zunutze machen, können aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, okay, was für ein Rennen willst du nächstes Jahr fahren? Wollen wir da einen großen Tank haben und müssen den größer machen? Oder ist der Tank gerade eigentlich zu groß und wir verschwenden dann nur unnötig Energie und wollen den eher deckeln, kleiner machen?
Ja, also klar, prinzipiell ist es nicht komplett verkehrt, wenn man da an der Stelle einen großen Turbo hat. Wenn man sich aber dann teilweise die Performance anschaut, die ich auf Dauerleistung, auf längeren Time-Trials, die ich da halten kann, wird man halt feststellen, okay, der Turbo bringt mich jetzt nicht durch den Ötztaler. So, ich muss halt gucken, dass meine aerobe Leistungsfähigkeit an der Stelle an der Schwelle zum Beispiel erhöhen kann. So, dann ist es auch egal, wie groß der Turbo dann ist, weil den kann ich halt dann 2-3 Mal zünden. Aber dann sind die ersten 20 Minuten von 9 Stunden gerade mal rum.
Ja, voll. Ich meine, letzten Endes geht es auch nicht darum, einen Parameter allein zu betrachten. Ja. Das kommt, glaube ich, gerade auch ganz gut rüber, wenn wir schon sagen, okay, wir haben einerseits die Schwellenleistung, wir haben W Prime, auch noch andere Parameter, über die wir sicherlich gleich noch sprechen können.
Ja.
Und die in Zusammenhang anzugucken, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist voll. Dann auch irgendwie die Chance, die man hat, wenn man bei uns die Remote-Diagnostik macht, dass man mit einem Sportwissenschaftler danach darüber sprechen kann, der einem hilft, das einzuordnen und einem auch mit an die Hand geben kann, okay, was bedeutet das jetzt für mein Training, was machen wir danach?
Definitiv. Also Leute, für alle, die sich interessieren dafür jetzt gerade, wenn ihr da mal Bock drauf habt, ihr könnt bei uns auf der Seite auf science.cc Remote Diagnostik einmal euch einen Zugang zu unserer Remote Diagnostik buchen. Wenn ihr das möchtet, dann bekommt ihr darauf eine Einladung für ein Online-Portal, wo ihr euch dann anmelden könnt. Dort habt ihr ein paar Videotutorials, wo ich versucht habe, es ein bisschen durchzuerklären, worauf ihr achten sollt. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr immer noch gerne an uns wenden, aber bitte einmal diese Videotutorials durchlesen und durchschauen. Dann fährt ihr die Testreihe, da bekommt ihr auch nochmal ein paar Erklärungen für diese Testreihe, bekommt einen Training Peaks, Trainingsplan für die eine Woche, wie man sich da vorbereitet und wie die Testreihe aussehen kann und sollt dann im Nachgang einen Fragebogen ausfüllen und bekommt jetzt nicht einfach nur eine Auswertung zugeschickt, sondern auch noch einen zusätzlichen Termin mit einem unserer Science-Coaches, der dann mit euch gemeinsam diese Daten durchgeht und darauf abgeleitet auch sagt, okay, was sind so die nächsten Schritte, die man jetzt im Training erreichen könnte. Also wir wollen uns da auch aber wir wollen euch da jetzt nicht komplett allein lassen und sagen, hier ist eure PDF, sondern auch so ein bisschen mitnehmen und sagen, okay, was haben wir jetzt bei dir gesehen, gelernt, wie werden jetzt die nächsten Schritte im Training, die du jetzt im Winter anwenden solltest und wenn du Bock hast, wenn du nochmal irgendwann noch eine weitere Testung machen möchtest, haben wir auch dort eine Protokollierung, dass wir sehen, wie entwickelst du dich jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt eine Testung machst, dann im März nochmal und vielleicht im Sommer vorm Hauptwettkampf, wie entwickelst du dich gerade in den einzelnen Time Trials und geht das auch alles in die richtige Richtung, wie es in deinem Training dir wünscht. Also wenn du da mal schauen möchtest, einmal auf science.cc/remote-diagnostik oder uns einfach gerne mal schreiben, ansonsten hier in den Podcast-Kommentarbereich reinschreiben, dann können wir euch gerne weiterhelfen. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal auf die nächste Metrik rein, weil die sind sehr, sehr spannend, weil die haben wir vielleicht so noch nicht gehört. Das ist etwas relativ Neues. Wie bist du darauf gekommen, würde ich mal sagen? Wir haben einmal hier Werte wie Power Reserve Ratio und Anaerobic Power Reserve. Hat man jetzt so in dem Kontext vielleicht noch nicht so häufig gehört? Vielleicht die Frage, was hast du in den letzten Monaten damit gemacht?
Ja, im Setting bei uns bei Science haben wir noch nicht viel damit gearbeitet, das stimmt. Die Ursprungsidee war, weswegen wir ja auch schon vor Wochen und Monaten angefangen haben, darüber zu sprechen, ist irgendwo ein Konzept zu erschaffen, das uns die Möglichkeit gibt, mit relativ hoher Sicherheit zu sagen, okay, wenn du das machst, dann können wir das daraus schlussfolgern. Also einen Parameter zu finden, der gut abbildet, wie sich Training auf deine Leistungsfähigkeit auswirkt. Mhm. Und klar, Studien suchen da seit Jahrzehnten, Jahrhunderten zu. Das heißt, das Richtige oder das Falsche gibt es sowieso nicht. Aber mit den Parametern, die wir hier haben, haben wir Parameter, die gut erforscht sind. Das heißt, die wir nutzen können, um ja relativ sicher aussagekräftige Inhalte rüberzubringen.
Ja, voll. Also das nichts anderes macht ihr mit FTP oder Threshold-Werten ja auch, nur dass wir jetzt versuchen, noch mehr erklären zu können oder physiologisch erklären zu können, als einfach nur eine Benchmark im Sinne von, weiß ich, bei FTP, einer definierten 60-Minuten-Leistung oder irgendwas, was wir versuchen abzuleiten als kalkuliertes Steady-State, sondern wir wollen ein bisschen mehr verstehen. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt dann einmal diesen energetischen Betrag, den du theoretisch unendlich aufrechthalten kannst, aber darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Informationen und wenn du zum Beispiel ein Training machst, was sie tendenziell eher zu einem Diesel machen soll, aber wir erkennen halt, in gewissen Bereichen, ich sag mal, abgeleitet an der Performance tut sich da eigentlich gar nichts, dann ist vielleicht auch manchmal der Wert der Schwelle oder des Laktatgleichgewichts oder der FTP, wie auch immer man es gerade benennen möchte, nicht unbedingt der einzige Parameter, der erklären kann, wie du physiologisch aufgestellt bist. Und deswegen ist halt cool, sich die anderen Sachen auch noch mit anzuschauen.
Genau, vor allem halt irgendwie in Kombination sich anzugucken. Also ja. Wenn ich am Ende so einen 20-Minuten-Allout-Test gefahren bin, schön und gut, ja. Mache ich in einem halben Jahr nochmal, der Wert ist höher, super, der Wert ist niedriger, schade.
Ja.
Aber interessant ist ja vor allem, zumindest zu versuchen, Rückschlüsse zu ziehen, auf was im Körper jetzt passiert ist. Voll. Weil nur weil der Wert besser ist, heißt das nicht, dass ich am Ende bei dem Rennen, was in den seltensten Fällen ja auch einfach genau 20 Minuten lang ist, ja. Besser bin. Und da dann mehr Einblicke zu kriegen mit Werten wie einer Anaerobic Power Reserve und dazu einer Kombination mit zum Beispiel einer Power-Reserve-Ratio, mit einem W-Prime, ist, glaube ich, was für uns, zumindest so haben es die letzten Wochen gezeigt, ganz gut funktionieren kann.
Voll, voll. Also ihr könnt quasi einen tendenziell ähnlichen 20-Minuten-Wert haben, aber einen ganz unterschiedlichen 5-Minuten-Wert und das wiederum beschreibt viel eher vielleicht nochmal, wie dein Stoffwechsel in den letzten Monaten entwickelt hat, als einfach nur sich anzuschauen, fahr 20 Minuten, davon nehmen wir 95%, dann haben wir deine FTP. So, das ist halt nicht so.
Voll, voll. Einerseits die Entwicklung, wie du es gerade beschreibst. Ja. Auf der anderen Seite gibt es da von Gareth Sanford zum Beispiel auch schöne Arbeiten, die so mehr oder weniger hypothetisch, aber auch leicht evidenzbasiert schon in den Raum stellen, okay, wenn wir jetzt diesen Wert haben und uns die so angucken können, zum Beispiel eine Power Reserve Ratio, dann können wir allein mit diesem Wert schon mal sagen, okay, dann macht es grundsätzlich wahrscheinlich mehr Sinn oder ist effizienter, wenn ich meine Intervalle auf die Art und Weise fahre, also zum Beispiel das Pausen-zu-Belastungsverhältnis in die Richtung bewege.
Genau, also da kommen wir zum ersten Mal an diesen Punkt. Wir fangen an, nicht nur noch, muss man sagen, Prozent von FTP, also Prozent von einer sowieso schon ohnehin einen sehr eindimensionalen Benchmark zu nehmen und dann zu sagen, dein Trainingsbereich hoch und runter gerechnet sind in Prozent dieser FTP zu fahren, sondern wir können das ein bisschen mehr individualisieren, ich sag mal physiologisch evidenter individualisieren an deinem Training, weil wir halt über die Parameter erkennen, wo du in welchem Bereich wie aufgestellt bist. Jetzt hast du ein paar Mal den Bereich, die Metric Power Reserve Ratio reingebracht. Willst du mal ganz kurz erklären, was ist das eigentlich?
Ja, ist eigentlich super simpel, weil es ein Verhältnis zeigen soll, aus was ich in einem Sprint fahren kann, also was meine maximale Leistungsfähigkeit über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum ist.
Ich grätsch mal rein, ich schmeiß mal meine Zahl rein, dann haben wir einfach die Zahlen dazu. 1230.
Genau. Und dann. Watt, richtig. Und dann gucken wir im Verhältnis dazu, was kannst du denn über so einen Zeitbereich, der moderat lang ist, wo aber die Beteiligung des aeroben Stoffwechsels sehr, sehr hoch ist, wie viel niedriger ist dieser Wert? Wie krass ist die Differenz zwischen diesen beiden Werten?
Ich könnte mal ein Beispiel reinbringen. Vielleicht 5 Minuten? Passt dir das?
5 Minuten passt da sehr gut, weil die Studien sagen, okay, da ist die Contribution sehr, sehr hoch, was den aeroben Anteil angeht.
Okay, prima. Weil dann will ich reinschmeißen 409 Watt.
Genau. Letzten Endes nehmen wir die beiden dann als Verhältnis, gucken uns also an, okay, 1230 Watt zu 409 Watt. Was ist das für eine Beteiligung? Wie nah dran ist dieser 5-Minuten-Time-Trial am Sprintwert? Und so determinieren wir dann letzten Endes die Power Reserve Ratio.
Das heißt wiederum, wenn dieser Wert, muss ich kurz überlegen, kleiner wird, dann heißt das im Umkehrschluss, dass der Abstand zwischen deinem Sprintwert und deinem 5-Minuten-Wert geringer ist. Ich sage jetzt gar nicht mal, wie hoch die Wattzahlen sind, aber der Abstand zwischen Peak-Power und 5-Minuten-Wert ist etwas geringer. Und das beschreibt vielleicht eher dieseligere Typen, die jetzt nicht so einen hohen Sprintwert fahren können, aber vielleicht eine hohe aerobe Energiebereitstellung, guten 5-Minuten-Wert fahren oder, ich sag mal, verhältnismäßig moderaten 5-Minuten-Wert, aber jetzt nicht so einen hohen Peak-Power-Output. Ja. Bei mir war es leicht mittel, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also an sich haben wir das dann geteilt, diesen Wert bekommen. Ich würde auch sagen, das ist ein recht moderater Wert. Was man vielleicht auch da sagen muss, was wichtig ist, das funktioniert natürlich nur, wenn das auch ein Sprint ist.
Ja.
Ich zum Beispiel, wenn ich meine Triathlons mache, sprinte relativ selten. Das heißt, bevor ich so einen Time Trial fahre, übe ich das ein bisschen.
Klar.
Weil es macht wenig Sinn zu sagen, okay, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich versuche jetzt einfach mal zu sprinten, auch wenn ich gar nicht genau weiß, wie das funktioniert und bekomme dann da eine Wattzahl raus, die letzten Endes nicht unbedingt dem entspricht, was ich maximal eigentlich wirklich sprinten kann.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil ihr würdet euch physiologisch falsch beschreiben, wenn ihr zum Beispiel keinen Bock habt und dann so ein 600 Watt Peak-Sprint rauskommt. Wenn das nicht real ist, so, dann wird es halt aussehen, als wäre der letzte Diesel, aber vielleicht ist dem gar nicht so, weil ihr gerade merkt, so, ich habe es irgendwie gerade nicht koordiniert bekommen, deswegen sind auch ein paar Sprints vorher zu fahren, das steht auch im Trainingsplan mit drin, für die Vorbereitung dieser Testreihe, auch schon sehr, sehr hilfreich. Und wir haben auch deswegen gesagt, um auch da eine Vergleichbarkeit herzustellen, es gibt Athleten, die fühlen sich sehr unwohl, auf dem Ergometer zu sprinten, aber fühlen sich auch unwohl zu rechter Weise jetzt bei, weiß ich, 2 Grad Schneeregen demnächst irgendwann im Dezember oder Januar eine Outdoor-Testung zu fahren, 5-Minuten-Wert, da wird bei mir auch alles zumachen, dass, wenn ihr das machen möchtet, können wir es auch so aufteilen, dass ihr einen Sprintwert zum Beispiel draußen fahrt, auf der Straße, wo man Peak-Power auch erzeugen kann, oder leichter erzeugen kann als auf dem Ergometer. Und wir mit dem gleichen Powermeter aber, also mit dem vielleicht Kurbelpowermeter von deinem Straßenrad, dann auf dem Ergometer Indoor dann anfangen, die weiteren Parameter zu berechnen. Schöner wäre es natürlich alles auf ein Setting, das ist schon klar, aber wenn du selber sagst, ich trete dir auf der Rolle irgendwie 400 Watt weniger, dann müssen wir auch einschätzen, was ist jetzt der realistischere Wert, und da haben wir auf jeden Fall eine geringere Fehleranfälligkeit. Also man muss dann schon maximalen Sprint fahren.
Genau, zumindest um die Power-Reserve-Ratio zu berechnen.
Ja.
Das Schöne ist, und dafür machen wir das ja auch, wie gesagt, wenn der Wert sich jetzt verändert, dann wissen wir nur, okay, dann ist wahrscheinlich die Differenz zwischen einem Sprint und so einer maximalen aeroben Leistung näher beieinander. Wir wissen aber erstmal nicht anhand von diesem Wert, was hat sich denn jetzt davon verändert. Mhm. Klar sehen wir auch die einzelnen Time-Trials, was gemacht wurde, aber jetzt nehmen wir diese anderen Parameter dazu, zum Beispiel ein W-Prime und eine Anaerobic Power-Reserve, eine Maximal Aerobic Power und haben schon wieder ganz viele Parameter reingeschmissen, mit denen wir in Kombination Hand in Hand zusammenarbeiten können.
Voll, voll. Ja, und in meinem Fall kann ich jetzt schon mal ein bisschen droppen. Kam heraus, für die, die, wie gesagt, sich am Video anschauen wollen, guckt es euch gerne dann mal mit B-Roll-Unterstützung nochmal an, mit visueller Unterstützung. Aber am Ende muss man sagen, ich war relativ stolz auf einen 2-Minuten-Wert, in Anführungsstrichen stolz. Also da kam halt gut was raus, mutmaßlich durch ein sehr erholtes Fast-Pitch-System und Laktat produzieren kann ich halt irgendwie, schön dann rausgedrückt. 5 Minuten war auch alles cool und dann ist halt beim langen Time-Trial, und das ist so, beschreibt so eigentlich am besten gerade, was bei mir abgeht, ja, meine Power, ich könnte schon sagen, wirklich eingebrochen.
Ja, ja, ich würde auch sagen, das beschreibt es ganz gut. Wenn man diese Kurve sich anguckt, die wir eben beschrieben haben, wo es um diese Maximalleistung pro Zeit geht, dann haben wir einen ziemlich steilen Abfall, gerade wenn es in Richtung lange Belastungszeiten geht, was sich bei dir dann halt in einer Schwelle äußert, die ein gutes Stück niedriger ist, als wir es erwarten würden, wenn wir jetzt nur deinen 2-Minuten-Time-Trial anschauen.
Habt ihr verstanden, Leute? Also Finn hat mich gerade einfach nur sehr intellektuell beleidigt. oder umgekehrt gesagt, ich bin alles andere als ein Diesel. Ich bin so ein verbrauchender Superbenziner. Ich habe das ganz gerne in einem Video verglichen mit diesen Truck-Races. Kennst du diese fetten Trucks, die so in den USA so Drag Races machen, wenn so über rechts, links Feuer rausspuckt. So
viel Feuer, viel Qualm, viel genau. Benzin, das da in der Luft liegt.
Für nichts, genau. Genau. Wenn die so die ersten Meter losrollen, aber du siehst ja so rechts, links diese Funken so fam, fam, fam. Und dann siehst du dann, eigentlich fährt er jetzt gerade wie so 40 km/h vielleicht und pam, 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 pam und alles brennt. Und so ähnlich ist das so mein 2-Minuten- und 5-Minuten-Wert, wenn man sich das mit meinem langen Time-Trial anschaut, der dann nicht 12 Minuten war, sondern 10 Minuten und 5 Sekunden. Wie machen wir das an der Stelle? Es war, ich sag mal so, wir haben auch schon viele Power-Output-Daten von Athleten eingeholt und haben auch gesagt, du musst schon irgendwo in diese Range kommen. Also wäre jetzt irgendwie blöd, wenn du nur 7 Minuten fährst. Dann haben wir kaum Abstand zum 5-Minuten-Wert. Also soll schon irgendwie in die Range kommen. Wir können natürlich auch mit 10 Minuten und 5 Sekunden arbeiten. Aber wir können jetzt irgendwie, ich sag mal, 10 Minuten und 5 Sekunden besser arbeiten, als wenn ich jetzt 12 Minuten durchgezogen hätte. Und ich habe jetzt in dem Fall 316 Watt Average. Wäre ich hinten raus dann irgendwie eine 250 gefahren nur noch, oder 240, weil alles komplette muskuläre Stoffwechsel eine Zellinsuffizienz hat, dann brauchen wir diese Werte auch nicht mehr im Average dann nehmen. Dann nehmen wir den Wert, der zuletzt nochmal gut aufrecht gehalten werden konnte. Deswegen kann man auch mit 10 Minuten und 5 Sekunden rechnen.
Genau, genau. Wir gucken uns ja am Ende, wie beschrieben, diese Kurve an. Und wenn wir uns da in der Kurve dann einen Punkt nehmen, wir haben ja nicht einen Time Trial über jeden Zeitpunkt bei dir zur Verfügung, sondern wir versuchen das mit Punkten, die wir jetzt im Test erheben, möglichst gut abzuschätzen. Und wenn wir da jetzt einen nehmen und du sagst, ja, aber 10, 15 Watt wären vielleicht auch mehr im Average drin gewesen, wenn wir nicht da die letzten 30 Sekunden mit fast Krämpfen noch mit drin hätten oder andersrum am Ende noch einen Schlusssprint drin haben oder so, dann verfälscht das natürlich die Kurve direkt extrem.
Voll, größter Hinweis also an euch Leute, wenn ihr jetzt mal nachfahren wollt, wenn ihr jetzt merkt, bei 12 Minuten, ich habe jetzt hier einen Steady Pace und ich könnte eigentlich noch jetzt nicht anfangen, da 100 Watt mehr zu treten, so ein All-Out-Finale drauf zu kloppen, sondern bleib länger am Time-Trial dran. Dann schau, dann ist es eine 12 Minuten 40 Sekunden, eine 13 Minuten 15 Sekunden. Schau, dass du länger am Time-Trial dran bist und dass wir quasi den besten Power-Output auf dieser ungefähren Zeit-Range bekommen, anstatt dann irgendwie eine relativ, naja, ungleichmäßige Gerade zu bekommen, indem du hinten raus nochmal so einen Sprint draufziehst.
Gibt da auch viele Untersuchungen, die sich angucken, welche Time-Trial-Länge nehme ich jetzt? Soll ich 2 Minuten fahren? Soll ich 6 Minuten fahren? Soll ich 5 Minuten fahren und so weiter? Ja. Und da sieht man ganz gut, dass wenn wir das gleichmäßig verteilen, also wenn wir am Ende halt nicht ein 2-, 3- und ein 4-Minuten Time-Trial haben, sondern wie jetzt in deinem Fall 2, 5 und 10 Minuten als Beispiel oder 3, 6 und 12, dann ist das immer noch eine gute Aussagekraft und dann wird die Leistungsdiagnostik oder die Remote-Diagnostik trotzdem ihren Wert haben. Wenn ich wiederum sage, okay, ich verkrampfe jetzt auf diese 2 Minuten oder auf die 5 Minuten und das entspricht aber gar nicht wirklich dem, was ich über den Zeitraum maximal fahren kann, dann haben wir am Ende gar nichts davon.
Ja, das stimmt. Dann, wir haben jetzt am Ende, wir können schon viel über das Model-Fit erklären, aber wenn du natürlich auch, muss man sagen, jetzt im Sprint nehmen wir mal raus, wir haben 3 Time-Trials, wenn du einen davon komplett versemmelst, dann wird auch die Aussagekraft schwierig. Also dann wird es auch schwerer, das Modell halt einfach so aufzustellen, dass wir korrekt dich beschreiben. Weil da müssen wir einen Wert auch schon eigentlich abschätzen, der nicht real gefahren wurde. Und dann haben wir eigentlich nur zwei Werte. Und wenn du zwei Werte miteinander vergleichst, dann sind wir an einem Punkt, wo wir nur noch zwei Punkte miteinander verbinden. Und dann ist die Aufklärung halt sehr, sehr hoch. Ja, aber nur weil du zwei Punkte miteinander verbindest, da passt der dritte Punkt aber gar nicht mehr drauf.
Genau. Das ist natürlich dann auch schon ein Risiko und ein, ja, wenn man so möchte, auch ein Nachteil von so einer Remote-Diagnostik. Ja. Wir haben halt nur Power-Werte. Ja. Wir nehmen quasi externe Werte, was habe ich mit meinem Fuß auf dem Pedal gemacht und versuchen Rückschlüsse zu ziehen, was in deinem Körper passiert ist. Das bringt immer eine Fehleranfälligkeit mit sich.
Voll.
Und je mehr Störfaktoren wir ausschließen können, indem ich mein gleiches Powermeter nutze, ja, indem ich gucke, dass ich erholt bin, indem ich gucke, dass ich ein Time-Trial fahre, das zum Beispiel dann 10 Minuten 5 lang ist, weil ich ausbelastet bin, dann ja, können wir letzten Endes minimieren, was da schieflaufen kann.
Ja, und ihr müsst auch, genau, sorry, ich habe gerade einen Hänger im Kopf. Ich hatte gerade noch überlegt, das Setting auch so zu wählen, dass es so standardisiert wie möglich halt läuft. Also kalibriere dein Powermeter, mach es tendenziell gleich im Umfeld so, auch da, wenn du es einmal Indoor machst, dann bleib bei Indoor, dann mach die Rolle, oder stell die Rolle genauso ein wie vorher. Wenn du möchtest und das in der freien, wenn du auf Swift zum Beispiel fährst und das in der freien Swift-Welt fährst, dann fahrst du von mir aus in dem gleichen Anstieg. So, versuche diese Störfaktoren zu minimieren, um den gleichmäßigsten Power-Output hinzubekommen. Weil man auch als Kritik natürlich ranbringen kann, wie Finn gerade schon sagte, wir versuchen gerade wir haben ein Puzzlebild vor uns und ich würde sagen, wir erkennen schon, was das Bild ist. Das ist ein Elefant, den wir da sehen und wir haben ganz viele Puzzleteile und die kannst du ineinander stecken, aber theoretisch könntest du diese auch, ich sag mal, das ist ein komisches Puzzle, du könntest sie auch drehen und anders ineinander stecken. Und das, der Elefant ist trotzdem zu sehen, aber die Puzzleteile könnten theoretisch auch leicht verdreht ineinander reingesteckt werden. Und diese Unwissenheit hast du natürlich immer. Aber mit der Häufigkeit dieser Testung und mit der Häufigkeit der Daten, der Menge an Daten, kannst du dem bestmöglich entgegenwirken und trotzdem gutes und physiologisch gut aufgestelltes Puzzlebild, also den Elefanten, dadurch erklären. Und ich finde aber auch, jetzt gleich kommen wir nochmal in die Vorteile von Labordiagnostiken, ich finde aber trotzdem ist es teilweise, ich glaube, das hatten wir am Montag im Trainermeeting, ich weiß gerade gar nicht, dass das am Ende aber halt immer noch Performance widerspiegelt. Also es geht ja am Ende auch darum, den Athleten sich anzuschauen, was kannst du treten auf verschiedene Bereiche. Jetzt versuchen wir natürlich zu erklären, das liegt an, weiß nicht, VO2 Max XY und Power Reserve Ratio XYZ, aber am Ende geht es ja darum, was kannst du treten in den gewissen Time Trials. Und das ist das Endergebnis so. Und das am besten dann noch vielleicht relativ aerodynamisch oder taktisch schlau oder mit wenig Gewicht am Berg und so weiter, aber wir wollen wissen, was kannst du an Watt treten und die Erklärung, wie das da hinkommt, das hilft uns natürlich in der Trainingssteuerung, das ist völlig klar, aber wenn wir uns in den Prozess geht, dann wollen wir gucken, was erbringst du an Leistung in welchen Bereichen und da wiederum könnte es schon fast wieder interessanter sein, sich so eine Remote-Diagnostik aus Power Profiles aus anzuschauen, als vielleicht manche kalkulierten Werte aus einer Labordiagnostik mit Laktat und ein paar Power-Output-Daten, wenn du dann versuchst, darauf zu schließen, okay, du hast 3, irgendwas Millimol an der Power, an 300 Watt, also müsstest du es theoretisch jetzt irgendwie Stunde 40 fahren können, weil dann wird es auch wieder schwieriger, dann hast du nämlich nur den physiologischen Wert und versuchst dann eine Performance zu erklären.
Genau, wir sind einerseits näher dran, würde ich auch sagen, also wir versuchen genau das abzubilden, was letzten Endes wichtig ist. Ich habe auch schon oft gehabt, dass wir in Diagnostiken saßen, danach in der Auswertung uns die Werte angeguckt haben und so ein bisschen die Frage war, okay, und was mache ich jetzt damit? Ja. Weil wir letzten Endes dann trotzdem Werte haben, der ist schön und gut, eine VO2 Max da stehen zu haben, hilft mir als Trainer ungemein.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz bringt mir die VO2 Max nichts, wenn ich das in der Power nicht umsetzen kann. Und am Ende des Tages überspringen wir dann diesen Schritt mit der VO2 Max und sagen, okay, dein 5-Minuten-Time-Trial ist besser geworden, ja. Punkt.
Ja, genau. Also das ist zwar jetzt ein bisschen so blöd und so schade zu hören, aber das, was Finn gerade sagt, er ist besser geworden. So ein Bereich, den wir als, Finn hat es sehr schön beschrieben, mit einer hohen aeroben Komponente in Verbindung bringen können, ist besser geworden, vielleicht um 20, 30 Watt. Vielleicht auch wirklich validiert, weil wir letztes Mal gesehen haben, dass du schon in ähnliche Regionen reingefahren bist. Du bist in dem Bereich besser geworden. Punkt. Das ist richtig gut zu wissen.
Genau, voll. Und diese Störfaktoren, die du meintest, beziehungsweise das Puzzleteil, was man auch falsch rum reinpacken kann, das haben wir ja in gewisser Weise in der Labordiagnostik auch. Ne? Also da hast du die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, dass man vorm Computer sitzt, hoffentlich nicht allzu oft, aber rätselt, okay, was ist da passiert?
Ja.
Und wie müssen wir da jetzt ansetzen, damit wir da trotzdem richtige Werte rausbekommen? Also es ist jetzt auch nicht so einfach, dass wir die Labordiagnostik durchführen und dementsprechend sagen können, alles klar, jetzt haben wir die Wahrheit mit Löffeln gegessen.
Ja, also vielleicht hat der eine oder andere von euch zu Hause, der jetzt gerade hier zuhört, auch schon mal eine Labordiagnostik bekommen, wo man vielleicht auch eine Fettstoffwechselkurve erhalten hat, wo man merkt, okay, ich habe eigentlich 7 Gramm maximale Fettoxidation im Peak und irgendwie kann es nicht sein. Und ja, Leute, das kann es auch eigentlich nicht sein, aber ich kann euch auch versprechen, ich habe dann aus der Historie, ich habe super, ich glaube, ich habe mal durchgezählt, schon, glaube ich, an 300 Diagnostiken an der Spiro, irgendwie sowas. Also mit allen Testungen und so, du hast auch wahrscheinlich irgendwann diese Zahl schon erreicht. Und du stehst dann da, du machst Kalibration, du machst die Gaskalibration, es passt und die Spiro war vorher auch in einer Vakuumkalibration, wo nochmal die Messsensoren getestet werden, alles passt und dann kommt der Athlet an und vielleicht auch wirklich durch Stress, durch nervale Hemmung, was auch immer, durch ein vielleicht auch Gel, was du gar nicht weißt, was sich vorher reingedonnert hat, kommt er an und fährt los und hat einen RQ von 0,98. Also was im Umkehrschluss bedeutet, dass du halt super hohen CO2-Ausstoß so in der Maske gerade misst. Und das wiederum schiebt einfach unglaublich den Kohlenhydratstoffwechsel nach oben und malt dir dann sehr, sehr schlechte Fettoxidationsrate. Und dann sitzt du da auch da und sagst, okay, wenn das halt so stimmen würde, die 7 Gramm, dann würdest du eigentlich keine 4 Stunden Sport machen können. Aber faktisch hast du schon Ironman geschafft. Also irgendwie kann das ja nicht funktionieren. Gleichzeitig, wenn du diese Testung aber wiederholst, du hast manchmal Athleten, da passiert genau das jedes Mal. Ich habe dann Athleten gesehen, die haben immer wiederholt maximal irgendwie einstellige MFO-Werte, also Fettoxidationswerte. Und dann habe ich teilweise echt das Gefühl, das liegt an der manchmal auch Unmessbarkeit bei manchen einzelnen Athleten.
Ja, ich habe die gleichen Erfahrungen auch gemacht. Ja. Ich glaube schon, dass man auch sagen muss, die Geräte sind nicht schlecht, ne? Man zahlt auch seinen Preis dafür, dass die gut sein sollen. Man darf das nicht generell verteufeln. Klar. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man auch, okay, perfekt ist sowieso gar nichts, sondern wir haben immer Limitationen und müssen immer Sachen berücksichtigen. Ja. Aber ja, letzten Endes ist es genau das, was du meinst. Also wir sehen schon hohe Abweichungen, wenn es um eine Messgenauigkeit geht, die auftreten können, nicht müssen, aber auftreten können und die dann letzten Endes nicht unbedingt mehr bringen, sondern vielleicht verfälschende Ergebnisse bringen, dass ich, wie du gerade sagtest, eine Fettoxidationsrate sehe, wo ich sagen würde, okay, im Training konzentrieren wir uns nur noch darauf. Mhm. Und eigentlich ist das aber gar nicht so, weil wir die ganze Zeit zum Beispiel eine Abgabe von Kohlenstoffdioxid messen, die viel zu hoch ist und dementsprechend die Werte voll falsch einschätzen und die Resultate, die wir oder die Schlussfolgerungen, die wir aus dieser Diagnostik ziehen, sind dann nicht unbedingt die wir brauchen, um das Training gut planen zu können.
Ja, genau. Es sind dann an sich erstmal keine falschen Schlussfolgerungen, theoretisch, aber wenn man sagen muss, du zweifelst die Werte in dem Fall halt, in diesem spezifischen Bereich, jetzt nicht in allen Bereichen, aber in dem spezifischen Bereich zweifelst du es ein bisschen an, dann stehst du dann auch wieder da, okay, was mache ich gerade hier? Habe ich einfach ein Bild, was ich versuche oder eine Testung, die ich versuche in mein Bild reinzudrücken oder habe ich wirklich eine Testung, wo ich mich auf die Daten einfach stützen kann und einfach das Training auch darauf ableiten kann? Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch da, damit nicht falsch verstehen, bitte, Leute, ich finde Labordiagnostiken auch wirklich richtig geil, weil du kannst zum Beispiel auch zum einen Dinge halt damit feststellen und messen, die wir jetzt aber die Remote-Diagnostik zum Beispiel nicht ermitteln können, wenn du da saubere Werte aufzeichnest, wie zum Beispiel eine VO2-Effizienz, also wie viel Sauerstoff benötigst du für einen einzelnen Watt, wenn du zum Beispiel in Stufen fährst, mal ganz plakativ gesagt, fährst 100 Watt, dann fährst du 150 Watt, 200 Watt, 250 und misst jedes Mal die VO2, die Sauerstoffnahme, dann gibt es auch da eine gewisse Varianz und das könnt ihr so ein bisschen als Effizienzwert euch vorstellen und das können wir natürlich erstmal faktisch auf Basis von nur Power-Output-Daten nicht, da brauchst du einfach eine Spiro für. So, das ist super interessant definitiv zu sehen, aber jetzt komme ich an den gleichen Punkt, wie ich vorhin sagte, für mal einmal das zu checken, zu testen, wo stehe ich gerade und was könnte auch ein Limitator sein, schon mal gute Erkenntnis. Und ja, wenn du irgendwann eine Post-Testung machen möchtest und wissen willst, wirklich konkret, hat sich was an der Effizienz zum Beispiel getan oder nicht, dazu musst du aber auch sagen, musst du auch Training machen, was auch die Effizienz sich verändert und nicht einfach nur, ich mache irgendwas und dann schaue ich dann nochmal irgendwann, hoffe, dass das Ergebnis in irgendeine Richtung gegangen ist. Und dann hast du vielleicht das einmal gemessen und bist dann irgendwo da gut aufgestellt, aber dann reicht zur Überprüfung, ob du besser wirst. Und ich finde auch teilweise, wie gesagt, die Datenqualität bei einer Remote-Diagnostik interessanter, weil es halt diese rennpragmatischen Werte sind wie Power-Output, kannst du auch dann relativ simpel mal easy in so eine Trainingswoche mal sagen, okay, ich nehme jetzt 3-4 Tage raus und jetzt mache ich noch mal eine Remote-Diagnostik, pau die mein Training ein, muss jetzt nicht so viel in meinem Training jetzt verändern, hau mal eben aktuelle Daten wieder aufs Parkett und wir schauen mal, ob du dich in der Performance da an der Stelle in die richtige Richtung entwickelst.
Ich würde auch sagen, dass sich diese Labordiagnostik jetzt nicht unbedingt mit der Remote-Diagnostik beißt. Du hast es ja gut beschrieben. Grundsätzlich ist das Problem, wenn man so möchte, ist eigentlich auch ein Vorteil bei einer Leistungsdiagnostik. Du kannst unglaublich viel. Ja. Man kann so viel erheben. Die Frage ist, was möchtest du und was brauchst du vor allem? Ja. Und wenn wir dann auf Performance gucken, dann haben wir hoffentlich zumindest in unserer Remote-Diagnostik das abgedeckt, was nötig ist.
Ja.
Vielleicht ergänzt man das, wie du gerade ja quasi vorgeschlagen hast. Wir fahren am Anfang der Saison eine Leistungsdiagnostik, weil ich eh um die Ecke ein Labor habe, weil ich da wen kenne, weil ich das schon jedes Jahr gemacht habe und dementsprechend die Leute kennen, warum auch immer.
Ja.
Aber das kostet natürlich auch ein bisschen was, das bringt auch einen Aufwand mit sich, vielleicht Fahrerei mit sich etc. Und da kann ich dann einfach flexibler in meinem Training sagen, gut, dann haue ich mir jetzt noch die Remote-Diagnostik rein und kann trotzdem wahrscheinlich Abschätzungen machen, was sich verändert hat und das miteinander ja. vergleichen.
Ja, definitiv, genau. Und jetzt darf man nicht ganz hard cut anfangen, zwei verschiedene Testbatterien zueinander zu vergleichen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, so, yo, ich habe jetzt hier eine Schwelle rausgerechnet bekommen aufgrund von ventilatorischen Schwellenwerten und dann vergleiche ich das aber mit einem Power-Output-Remote-Diagnostik im Frühjahr. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber es hilft dann schon zumindest zu erkennen, okay, wo waren die physiologischen gemessenen VO2, Laktat, was auch immer, Werte. Und wo bist du in einem Power-Output ein paar Monate später in einer Remote-Diagnostik und kann man es ein bisschen übereinbringen und kann man dann auch darüber halt sagen, okay, dein Stoffwechsel hat sich vielleicht so und so tendenziell verändert. Da jetzt zu sagen, auf dem Watt genau, ja, hier meine Schwelle, mein Critical Power hat sich dann halt so und so verändert, das ist natürlich auch super schwierig zu sagen, weil du auch zwei verschiedene Testungen miteinander vergleichst. Dann, ich sag mal so, die Spiro oder die Labordiagnostik meistens vorgegeben in einem stationären Ergometer und das andere ist dann gemessen mit deinem Powermeter, so. Einem vielleicht hoffentlich kalibrierten, vielleicht aber auch nicht kalibrierten Powermeter und dann fängst du an, da irgendwie rauszurechnen, okay, ja, bei dem einen hatte ich das und jetzt hatte ich das. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Deswegen muss man schon so ein bisschen in der Vergleichbarkeit beim Setting tendenziell bleiben, aber dann finde ich es halt super interessant und auch reliabel im Vergleich und auch super praktisch, einfach im Jahr es anzuwenden.
Da haben wir jetzt den perfekten Aufruf, ja. dass alle Leute doch bitte zuerst eine Leistungsdiagnostik und direkt danach eine Remote-Diagnostik machen. Dann haben genau. wir nämlich immer den Abgleich und dann hast du als einzelner Athlet natürlich auch die Möglichkeit, individuell zu vergleichen. Also ich als Nerd würde ja. sagen, perfekt,
ja.
ich mache die Leistungsdiagnostik, mache danach die Remote-Diagnostik ja. und vergleiche die Parameter, die bei rauskommen würden.
Ja, genau das. Und zeichne die Labordiagnostik mit deinem Powermeter nochmal auf, bitte.
Genau, das sowieso, um den Wahnsinn perfekt zu machen.
Ja, genau das ist, aber auch da haben wir auch schon vieles erlebt und dadurch auch erkennen können, also dass aufgrund von zu effizienten Sauerstoffwerten man sehen konnte, dass ein Ergometer vielleicht auch nicht ganz passt. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und um so ein bisschen schon mal Werbung zu machen in eigener Sache, was demnächst, Leute, wenn ihr Bock habt, auf euch zukommt, Video kommt auch diese Woche, glaube ich, dann müsste es kommen. Wir wollen demnächst unsere Science Swift Race Serie wieder launchen. Im letzten Jahr haben wir es ja schon ein paar Mal gemacht. Diesmal mit so ein paar an veränderten Ideen und Konzepten und auch ein paar Preisen zu gewinnen. Wenn ihr da gucken wollt, dann schaut euch mal bei YouTube mal das aktuelle Video an. Und jetzt komme ich an diesen Punkt, weil ich habe Coach Christoph gefragt, so was er von Swift-Rennen hält. Und er meinte so, ja, also Gabriel meinte schon, ist nicht das gleiche wie ein HIIT-Trainingstag, darf man nicht verwechseln, hat er absolut recht. Dann haben wir ein paar hier im Büro gefragt, die sagten, ja, kompetitiv eigentlich ganz interessant, weil du fährst gegen andere und das macht irgendwie ein bisschen mehr Bock, als alleine Intervalle zu knattern. Und Christoph meinte, ja, und da hast du schon teilweise interessante Power-Profile-Daten, weil du fährst halt mutmaßlich im Finale oder in einem Anstieg schon deinen besten Wert, wenn du gegen die anderen fährst im Winter, sonst fährst du dich jetzt nicht mal eben so all-out irgendwo dann hoch. Und er sagt auch, ich finde es gar nicht verkehrt, dazwischendurch mal dadurch Power-Output-Daten zu bekommen und vielleicht mit der Auszeichnung Remote-Diagnostik mal zu schauen, wo du aktuell gerade stehst. Also Swift-Rennen als Remote-Diagnostik.
Natürlich eine geile Kombination und das irgendwie ja. psychologisch auch leichter zu machen,
voll.
Kann ich mir vorstellen, ist dann schon auch ein dicker Faktor. Jeder kennt das, dass man,
ja,
ja wenn man im Rennen ist und Adrenalin bis unter die Lippe ist, ja. dass du dann doch vielleicht den ein oder anderen Watt mehr gibst oder eben 5 Sekunden länger durchhältst. Und wenn du das dann im Rennen quasi nutzen kannst und direkt in die Diagnostik überträgst, dann ja. haben wir echt eine gute Möglichkeit.
Voll, voll. Und diese Daten kann man auch so ein bisschen zu Rate ziehen. Ich oute mich, könnte mir unangenehm sein, ist es aber nicht. Mein bester 20-Minuten-Wert ist aus dem Swift-Rennen im Januar.
Okay, Respekt. Ich bin noch nie ein Swift-Rennen gefahren. Vielleicht muss ich das mal vor der Diagnostik machen und die Daten dann berücksichtigen und die einfach nehmen.
Oh, Finn, jetzt hast du was gedroppt hier. Leute, schreibt in die Kommentare, wollt ihr mal Finn ein Swift-Rennen fahren sehen? Wie ist das, wenn du richtig was auf dem Kasten hast und treten kannst, aber eigentlich gar keine taktische Ahnung von Swift-Rennen hast? Wollen wir das mal in ein Video verpacken? Schreibt es doch mal hier in die Kommentare.
Schreibt es nicht in die Kommentare.
Also, wenn ihr Bock habt, ich freue mich jeden Dienstag 19 Uhr. Alle Infos dann nochmal im YouTube Video und wenn ihr wollt, gibt es nochmal weitere führende Infos auf unserer Athletenplattform auf Memberspot, wo dann auch mal einzelne Informationen zu Etappen gibt, weil Bergwertung, Sprintwertung ist auch alles ein Thema. Genau. Nochmal kurz zu meiner Diagnostik. Jetzt rappen wir das Thema hier so ein bisschen mit ab. Wir haben erkannt, hohe Power Reserve Ratio und Anaerobic Power Reserve Werte, W Prime mit 32,93 Kilojoule, für die, die das jetzt gerade was sagt, auch relativ hoch. Schwelle nicht so geil mit 278 Watt und 3,75 Watt pro Kilo, zumindest für das Ziel, was ich gerade vorhabe. Jetzt sag mir doch mal, ich als Athlet, was würdest du mir jetzt raten? Jetzt habe ich diese Diagnostik gemacht. Ich habe ja schon mal letztens gedroppt. Ich würde ganz gerne Ötztaler fahren. Wir haben es im YouTube-Video auch ein bisschen angerissen. Aber was machen wir jetzt mit den Daten?
Ja, letzten Endes ist es genau das. Wir nehmen mehrere dieser Parameter und versuchen, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie wir das Training beeinflussen. Jetzt sehen wir, okay, wir haben diesen anaeroben Tank, diesen Tank an Kapazität, was du überhalb deiner Schwelle fahren kannst, der ist riesig. Mhm. Und wir haben aber die Schwelle, die ja diesen Tank unten begrenzt, die ein bisschen niedrig ist. Das heißt, eigentlich wollen wir ja was von diesem Tank nehmen und eigentlich in dieses System packen, was eher aerober ist, was nachhaltiger ist und dich nicht ermüdet.
Weniger Turbo, mehr allgemeiner Motor.
Genau. Das heißt, ich hätte da jetzt mehrere Ansätze. Der Ansatz Nummer eins ist, wir müssen die Fasern, die dich so effizient auf kurzen Zeiträumen machen, die dich explosiv machen, die müssen wir irgendwie ökonomisieren. Wir müssen hinkriegen, dass die weniger verschwenderisch sind und müssen die in gewisser Weise shiften.
Ja, also Leute, dann ist Parkhaus-Crit also nicht die richtige Alternative.
Genau, da hast du richtig gut vorgearbeitet, dass jetzt noch mehr zu tun ist.
Ja, da hast du recht. Okay, also Fast-Switch-Fasern ökonomisieren, ja?
Genau, und was man ganz gut weiß ist, wenn du jetzt beispielsweise im Trainingslager auf Mallorca, weil hier im Regen macht das keinen Spaß, eine lange Grundlageneinheit fährst, dann wirst du wahrscheinlich, und das merkst du auch, in Stunde 1 frischer sein als in Stunde 4,5.
Ja.
Genau, also man merkt da schon, dass sich das System irgendwie verändert. Der Körper, der schafft das, und vor allem auch das neuronale System, das schafft es nicht, da ja gleich anzusteuern, sondern wir werden da immer schlechter und nutzen deswegen immer mehr Muskelfasern, um irgendwie die gleiche Leistung hervorzurufen.
Ja.
Das heißt, eine Strategie für dich könnte sein, lange Fahrten einzubauen, auch am Stück. Wenn ich jetzt zweimal eine Stunde fahre an einem Tag, ist das was anderes in dem Fall, als wenn ich 2 Stunden fahre, sondern ich fahre eine lange Einheit mit dem Ziel, diese Fasern, die eigentlich nur für kurze, heftige Antritte gedacht sind, dann doch eher ökonomisch werden zu lassen, weil quasi der Anpassungsmechanismus ist, okay, jetzt werde ich auf einmal gebraucht, um noch eine Stunde da ins Land bringen zu können, obwohl ich eigentlich 2 Minuten Knallgas geben kann. Dann muss ich mich anpassen, muss ich was verändern.
Ja, ja. Also einer dieser teuflischen, aus deiner Training Peaks Datenbank gebauten Fatigue-Resistance-Einheiten.
Genau, so könnte man es natürlich auch machen. Das wäre natürlich die noch extremere Methode, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt nicht 5 Stunden locker, sondern wir versuchen, die Fasern auch wirklich müde zu kriegen, nicht nur ökonomisch zu kriegen, sondern wir ermüden sie in gewisser Weise chronisch, indem wir sagen, wir fahren eine lange Einheit und hinten raus sollst du dann noch zum Beispiel in deinem Fall Sweet-Spot-Intervalle fahren, was sich für dich bestimmt gar nicht schön anfühlt.
Nee.
Und dann haben wir letzten Endes wieder eine Nutzung von Fasern, die eigentlich sehr ineffizient sind, die als Folge dann irgendwie effizienter werden müssen, damit das funktioniert, was du da machst.
Das klingt echt nach dem letzten Training, was ich gerne machen wollen würde, oder zumindest was mir am leichtesten fällt. Vielleicht auch gerne machen, vielleicht macht es auch Spaß, klar, aber das ist das letzte Training, was mir leicht fallen würde. Also ich habe den physiologisch gemessenen, auch in der Tag-zu-Tag-Variabilität, will ich schon fast sagen, den physiologisch kleinsten Sweet-Spot-Bereich von allen Athleten. Das geht so, ja, geht, Sweet-Spot, drüber.
Ja.
Das ist halt super tight und das halt nochmal auf ein ermüdetes System wäre, glaube ich, bei mir richtig schwierig zu treffen auch.
Und da ist das Schöne, dass wir das aus der Diagnostik wissen, weil ich weiß auch, bei mir fällt das relativ leicht. Ne? Ja. Also bei mir ist genau das Gegenteil. Die Schwelle ist eher relativ hoch.
Ja.
Also zumindest für meinen Fall relativ hoch, verglichen mit anderen vielleicht nicht. Aber nichtsdestotrotz werde ich nach 4 Stunden besser Sweet-Spot-Intervalle fahren als frischen 2-Minuten-Wert, wie du ihn jetzt gefahren bist.
Dann sag doch mal ganz kurz, wo hast du deine relative Schwelle gerade? Oder wo schätzt du?
Ich bin
oder
da wahrscheinlich
absolut auch.
Ja, relativ vielleicht knapp über 300 Watt, beziehungsweise absolut knapp über 300 Watt und dann sind wir knapp über 4 Watt pro Kilo, 4,1.
Und das mal als Vergleich, Leute, wir haben es ja vorhin nochmal gehört, ne? Du hast ja gemessene 64er VO2 Max gehabt. Ich bin jetzt hier bei meiner Diagnostik kalkulatorisch zwischen 62,6 und 67,2, also im Mittel vielleicht auch irgendwo in dem Bereich 64, 65. Tun wir jetzt mal einfach so, wir haben tendenziell die ähnliche VO2 Max relativ. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Da bin ich mit 3,75 Watt pro Kilo an der Schwelle halt einfach 0,25 schlechter als du, nur weil ich halt einfach so ineffizient an der Stelle bin. Obwohl ich den gleichen Motor habe, ich habe die gleiche VO2 Max, aber vor allem die Erkenntnis an der Stelle ist, dass mein langer Time Trial so stark zu den kurzen droppt und du es einfach besser aufrechthalten kannst. Weißt du ungefähr, was du auf 12 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten fahren kannst gerade? Hast du da so einen Benchmark?
Es ist relativ lange her, dass ich den letzten 10 Minuten Time Trial gefahren bin. Ich bin jetzt einmal 20 gefahren und da waren es 340 Watt.
Ja, guck mal, habt ihr gehört, Leute? 20 Minuten 340 Watt und ich fahre 10 Minuten 316 Watt. Und wir haben tendenziell wahrscheinlich den gleichen Motor. Und da kommen wir an diesen Punkt, und das ist das Gleiche, was ich vorhin einmal sagte, du kannst nicht einfach nur zum Beispiel FTP oder einen Wert wie Critical Power als eine Benchmark nehmen und dann glauben, du könntest die Athleten miteinander vergleichen. Diese interindividuelle Vergleichbarkeit an der Stelle nochmal, wie die anderen Faktoren sind, wie eine W-Prime, wie eine Fatigue-Resistance, wie eine fraktionelle Ausschöpfung zum Beispiel, die das auch widerspiegeln kann, wo du in einer Dauerperformance unterwegs bist. Das ist so immens unterschiedlich. Wir haben 24 Watt an der Stelle Unterschied und zu 10 Minuten mehr Leistung, mehr Dauer, die du gefahren bist.
Genau, ich finde, das ist quasi der perfekte Beweis, warum wir überhaupt solche Diagnostiken machen.
Ja.
Weil klar, wir könnten jetzt auch beide einen Rampentest fahren, kriegen das gleiche Ergebnis und sagen, perfekt, ja, genau. Dann machen wir jetzt alles gleich.
Genau, wir würden das gleiche Ergebnis bekommen. Tendenziell mit der ähnlichen VO2 Max, vielleicht fahre ich eine Stufe weiter mit meiner Laktatkapazität, okay, aber wir würden tendenziell die gleiche Schwelle rausbekommen. Ich steige aber mit 18, 19 Millimol da raus, du vielleicht dann noch mit 8, 9 und du könntest es viel besser aufrechthalten als ich und wir hätten die tendenziell gleiche Schwelle und würden die gleichen Trainingsbereiche anfangen zu trainieren auf Basis des gleichen Benchmark-Parameters.
Genau, und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, sich mehrere Parameter anzugucken. Ja. Nicht nur zu sagen, okay, hätte ja auch sein können, dass wir jetzt die gleiche Schwelle haben, also beide bei 3,75 Watt pro Kilo unterwegs sind, aber unsere VO2 Max ist unterschiedlich, das System darüber ist unterschiedlich. Das heißt, man muss immer die Relation von allen Parametern anschauen.
Wir können mal hypothetische Beispiel durchgehen. Hättest du 3,75 Watt pro Kilo an der Schwelle, hättest du definitiv nicht 64er VO2 Max, sondern vielleicht 59er. Und ich wäre immer noch bei der 64er. Ich hätte 5 Milliliter mehr VO2 Max mutmaßlich und ich komme auf der gleichen Schwelle raus.
Genau, und dementsprechend das gleiche zu trainieren macht ja überhaupt gar keinen
überhaupt
Sinn.
Überhaupt nicht.
Genau. Und das ist dann irgendwo die Individualisierung im Training, die wir uns erhoffen, wenn wir so eine Remote-Diagnostik anbieten und auch mit unseren Athleten ja durchführen.
Ja, natürlich. Und wenn du auch Bock hast, dich mal coachen zu lassen von Finn oder von mir, von einem unserer Science-Coaches, mal Input zu bekommen zu deinem Training, dann melde dich auch gerne da und wenn du unsicher bist, dann buch dich auch gerne bei einem kostenlosen Erstgespräch ein. Da können wir ein bisschen erklären, was wir da machen und so ein bisschen mal erklären und näher bringen, wie du vielleicht auch davon profitieren könntest. Vielleicht Remote-Diagnostik, vielleicht ein Coaching, vielleicht ein Trainingsplan von uns, vielleicht auch immer was anderes. Und frag den Coach, können wir auch gerne machen. Dafür ist die Dienstleistung da. Also kostenloses Erstgespräch für alle unsere Produkte, die wir anbieten. Wenn du dich gerne dafür melden möchtest, findest du einmal in der Info von der Podcast-Folge hier einmal den Link und kannst dich einmal dort einbuchen. Ja, ich würde sagen, ich habe so ein innerliches Druckgefühl, ich müsste jetzt irgendwie trainieren, ich müsste jetzt so tätig werden. Es ist jetzt eigentlich erst Mitte November, aber ich habe so einen Drang, weil ich denke, so, ich bin zu weit weg von dem, was ich mal machen wollte.
Es ist Winter, es ist dunkel und man weiß, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann stehe ich auf einmal da, es ist Sommer, die Sonne scheint und die Form ist nicht da. Ich weiß genau, was du meinst. Dann steht man da im Winter und denkt, okay, ich will zwar nicht, aber ich muss eigentlich.
Ja, genau das. Und jetzt habe ich so einen innerlichen Druck, den ich selber, wenn ich Trainer mir selber gegenüber wäre, würde ich sagen, da bin ich ja irgendwo, aber ich könnte mich viel besser davon distanzieren und sagen, okay, Lukas, stimmt schon, du bist jetzt nicht da, wo du sein möchtest, Ende August vielleicht für einen Ötztaler, aber chill, so, du hast noch ein bisschen Zeit, wir kriegen das noch hin und es wird leichter werden, wenn es im Frühjahr vielleicht auch wärmer ist, stress nicht so sehr, wir kommen jetzt in einen guten Rhythmus rein, bleib gesund, mach die richtigen Schritte, ich habe auch ein paar Ideen, wie ich das im Training machen wollen würde, aber ich merke, ich kann mich emotional weniger von distanzieren, wenn ich in der Situation selber drin stecke. Ich würde es auch gerne so loslegen, aber wüsste genau, wenn ich jetzt loslege, dann werde ich zum Frühjahr nicht ausbrennen, aber die Motivation ein bisschen mehr verlieren. Und ich habe mir eigentlich diese Saison vorgenommen, auch nochmal an vielen Stellschrauben zu arbeiten. Ich bin gespannt, ob es alles klappt.
Ja, also am Ende des Tages ist die Diagnostik bei dir dann die Gefahr, dass du motivational schon denkst, okay, ich muss jetzt ganz viel machen und im Frühjahr ist dann nichts mehr. Ich hätte jetzt gesagt, bei mir ist das Gegenteil. Ich denke, geil, ich will eigentlich jetzt gar nicht trainieren, weil es ist dunkel, ich habe keinen Bock. Und die Diagnostik ist dann das Tool, das mir sagt, okay, ja, ich sollte mich jetzt schon ransetzen.
Oder auch so sagt, so, ja, eigentlich bin ich schon ganz gut unterwegs, ich brauche jetzt gar nicht mehr weitermachen.
Genau.
Okay, Leute, ich würde sagen, damit rappen wir es ab. Wenn ihr Fragen zur Diagnostik habt oder generell an Finn Fragen habt, dann schreibt es uns gerne hier in die Kommentare bei Spotify rein, klatscht sie einfach darunter. Wir kümmern uns darum und können sie auch dort einmal beantworten. Wenn ihr Bock habt, mehr habt, dann meldet euch entweder zur Remote-Diagnostik, kostenloses Erstgespräch, was auch immer. Und ja, wir sehen uns natürlich ab nächste Woche beim Science Race, natürlich, dienstagsabends, 19 Uhr. Beste für eure Laktatkinetik und VO2-Kinetik. Darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Und wenn ihr nochmal mehr Input von Finn hören wollt und da denkt so, ey, das hat mir gefallen, der Typ war cool, dann schreibt mir es auch gerne mal rein, weil dann habe ich genug Argumente, weshalb er demnächst wiederkommen muss und die nächste Podcast-Folge mit uns aufnimmt. Vielleicht über sein Heat-Training.
Genau, und ich habe eine Ausrede, warum ich nicht das Swift Race fahren kann, sondern mich vielleicht auf den Podcast vorbereiten muss.
Da habt ihr es gehört, Leute. Dann macht's gut, viel Spaß noch weiter beim Training, was ihr gerade macht, und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Ciao, ciao.